Es ist heikel, in diesen Tagen vorurteilsfrei über die Ereignisse in Köln zu sprechen. Die sexuellen Übergriffe auf Dutzende Frauen müssen bestraft werden, keine Frage. Wer aber ganz konkret bestraft werden soll, ist bislang nicht umfassend geklärt. Männer mit nordafrikanischem, südländischem, arabischem Aussehen, hieß es Anfang der Woche noch. Manche Personen hätten auch Meldebescheinigungen vom Bundesamt für Migration vorgezeigt, also vielleicht syrische Flüchtlinge, wahrscheinlich syrische Flüchtlinge. Wenn das alles so ist, dann muss es natürlich gesagt werden. Gleichzeitig rufen aber solche Beschreibungen natürlich auch unschöne Reaktionen hervor. Zack, ist es da, das Klischee vom gewalttätigen, sexuell übergriffigen muslimischen Mann. Aber was hat die Religion mit sexuellen Gewalttaten zu tun? Und fördert der Islam tatsächlich ein frauenfeindliches Bild bei Männern? Das wollen wir besprechen mit dem Soziologen und Anthropologen, mit Dr. Samuel Schielke vom Berliner Zentrum Moderne Orient. Schönen guten Tag, Herr Schielke.
Schönen guten Tag.
Erstmal ganz allgemein, kann man überhaupt so allgemein sagen, welches gesellschaftliche Männerbild im Islam vorherrscht?
Genauso wenig, wie man sagen könnte, welches im Christentum vorherrscht. Also viele Muslime heute in verschiedenen Teilen der Welt halten viel von so einem, würde ich sagen, patriarchalen Weltbild, wo der Mann für das materielle Wohlergehen der Familie zuständig ist und die Ehefrau dann eher für die Kinder, für den Haushalt. Das ist ja in Deutschland auch bekannt und dieses Vorbild ist auch im Koran erwähnt. Mhm. Aber das sagt noch nicht viel aus, wie dann konkret die Geschlechterverhältnisse sind. Die sind sehr verschiedene, wenn man schaut, wie es dann jeweils in Westafrika, in Indonesien, in Südasien oder in der arabischen Welt auch in verschiedenen Klassen sind. Da kann man sozusagen leicht eine Passage lesen und dann davon annehmen, dass man jetzt weiß, wie es in der Praxis aussieht. Man muss schon schauen, wie es denn in konkreten Familien, in konkreten Gesellschaften aussieht.
Also man kann gar keine Schlussfolgerungen ziehen aus diesen Männern, von denen wir da reden in Köln.
Man kann nicht den Koran lesen und diese Männer verstehen, nein. Übrigens ist nicht gesagt, dass es alles Muslime sind. Es sind ja auch viele Christen im Nahen Osten. Es sind Anhänger anderer Minderheitenreligionen da. Also das ist zwar irgendwie lockend, aber viel versteht man dadurch noch nicht.
Es ist nun so, dass es ja auch hier sexuelle Gewalt gegen Frauen von deutschen Männern gibt. Das wollen wir nicht verschweigen. Das wird auch immer wieder gesagt in diesen Tagen. Trotzdem, dieses Gruppenphänomen aus Köln vergleichen manche ja mit dem, was beispielsweise 2011 auf dem Tahrirplatz in Ägypten passiert ist, wo auch Frauen sexuell misshandelt oder vergewaltigt wurden. Dazu haben Sie beispielsweise geforscht. Sehen Sie denn diese Parallelen da?
Eine gewisse Parallele sehe ich. Also als ich die Nachrichten gehört habe, war zuerst mein Eindruck, dass es etwas Ähnliches sein könnte. Es ist nicht wirklich dasselbe, aber es hat was Ähnlichkeiten. In Ägypten kommt es leider oft vor, dass auf großen Festtagen viele junge Leute, vor allem junge Männer, sich in Parks oder in öffentlichen Platz sammeln. Und vor allem, wenn da nur junge Männer zusammen sind und keine Erwachsenen, keine älteren Leute, keine Kinder, keine Frauen, dann spitzt die Stimmung sich sehr schnell zu und es kommt zu so einer enthemmten, aggressiven Art von fast euphorischer, fast zu einer transeartigen Verhalten. Und in solchen Situationen führt das dann oft dazu, dass Männer sehr enthemmt Frauen ansprechen und auch angreifen.
Welche Ursachen hat denn dieses Verhalten?
Darüber wird wahnsinnig viel in Ägypten geredet. Es ist ein großes öffentliches Thema. Also es wird seit 10 Jahren als ein öffentliches Problem anerkannt. Seit 5 Jahren wird darüber auch mehr geredet und die Polizei versucht auch, was dagegen vorzugehen. Aber Menschen haben sehr verschiedene Erklärungen. Von konservativen Seite ist das Argument, dass Männer, die sich so verhalten, mangelhafte religiös-moralische Erziehung haben. Denn nach islamischen Prinzipien ist es ganz und gar verboten, Frauen überhaupt anzufassen, die nicht die eigenen Ehefrauen sind. Deswegen sehen sie da eine mangelnde religiöse Erziehung als Ursache. Auf der anderen Seite, eher von der linken, liberalen Seite, gibt es dann wiederum Stimmen, die sagen, dass das in einem Machismus verankert ist, der gerade darin begründet ist, dass Männer lernen, dass sie Frauen sozusagen als Gegenstände ihre Begierde ansehen und nicht gleich als gleichwertige Menschen. Dann gibt es aber auch viele sozioökonomische Erklärungen. Viele Leute weisen darauf hin, dass junge Männer unter enormem Druck stehen und oft sexuell und insgesamt sehr frustriert sind, weil sie wahnsinnig großem Druck stehen zu heiraten, aber oft erst mit 30 heiraten können, weil heiraten in der arabischen Welt teuer ist. Manche Leute sagen wieder, das ist eher ein Zusammenkommen von wahnsinnig widersprüchlichen moralischen Vorstellungen, Träumen und Erwartungen, dass Männer empfinden, die die von Sexvideos bis zu religiösen Predigen, von heimischen patriarchalen Familienvorstellungen bis zu einer oft zusammenbrechenden Gesellschaftsordnung empfinden. Ich selber denke, dass auf jeden Fall nur weil ein Mann, also zum Beispiel machistische, konservative Werteordnung lenkt, heißt ja noch nicht, dass er zu einem Sexualtäter wird. Es gibt viele Machos in der Welt, die in der Lage sind, dass ihren Machismus in eher positive Bahnen zu lenken. Aber es gibt Situationen, wo sowas wie ein moralisches Vakuum entsteht, wo dann junge Männer einander darin stärken, ihre moralischen Skrupeln zu verlieren, die Kontrolle zu verlieren und aggressiv zu verhalten.
Wie gehen wir jetzt damit um hier bei uns? Also was machen wir mit dieser Erkenntnis in dem Fall, mit dem Beispiel in Köln, auch wenn da jetzt noch nicht jeder Täter natürlich klar feststeht oder das noch nicht eindeutig belegt ist?
Naja, ich meine, das Profil der Täter ist schon wichtig, weil es geht ja, ist ja zum Beispiel ein großer Unterschied, ob es jetzt zum Beispiel um Berufskriminelle handelt. Berufskriminelle sind oft in gewissem Sinne für die Gesellschaft verloren, weil es sehr schwierig ist, sie wieder zu integrieren, oder um eigentlich noch relativ ehrliche junge Menschen, die aber durch verschiedene Umstände dazu gekommen sind, dass sie sozusagen ihre schlechtesten Seiten, ihre schlechtesten Eigenschaften zutage gelegt haben. Solche Männer sind durchaus noch zu retten, ihnen ist zu helfen, denn es geht ja natürlich nicht nur darum, die Schuldigen zu bestrafen, das bringt uns zwar eine Genugtuung, ein Gefühl darüber, dass Gerechtigkeit getan ist, es geht ja auch darum zu schauen, dass solche Dinge sich nicht wiederholen. Es ist ja ein langes Anliegen, seit Jahrzehnten kämpft ja schon die Frauenbewegung in Deutschland dafür, dass Frauen keine Angst vor Gewalt haben müssen, und es ist jetzt erneut schon wieder eine Frage, und ich glaube, mit Strafen ist das Problem noch nicht gelöst. Ich denke, ich hatte gerade gesagt, dass Zusammenkommen von Männern immer gefährlich ist. Das war auch schon immer. Soldaten, Seeleute, Wanderarbeiten waren schon immer gefürchtet, und wenn viele Männer vor allem betrunken zusammenkommen, dann passiert oft, dass sie sich einander in einem aggressiven Verhalten stärken, und deswegen ist es auf jeden Fall nicht gut, dass viele Männer, vor allem junge Männer, die oft sowieso traumatisiert sind, entfremdet sind, dann nur in einem kleinen Kreis von ähnlichen, gleichaltrigen Menschen leben, sozial isoliert und von ihren Familien isoliert lernen. Das bringt antisoziales Verhalten hervor.
Wir haben gesprochen mit Dr. Samuel Schieke, der ist Soziologe und Anthropologe am Berliner Zentrum Moderner Orient, und haben versucht zu hinterfragen, was dahinter steckt, hinter dem Klischee vom gewalttätigen, sexuell übergriffigen muslimischen Mann. Das ist natürlich zu hinterfragen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hintergründe, für die Informationen. Alles Gute.